Grüßen, Servus, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuschauer muss ich noch sagen, I'll be back, kann ich sagen, weil letzte Woche war ja eher so ein Notfall-Podcast. Da haben wir einfach meine allererste Episode aufgetan, weil ich stimmlich ein bisschen lätschert war. Ich habe ja die Wochen davor schon erzählt, dass ich ein bisschen verkühlt war. Also ich war jetzt nicht krank letzte Woche, aber so irgendwie, weißt du, ein bisschen schnupfig husten. Und dann habe ich jetzt zwei Auftritte gespielt in Lierzen und in St. Valentin. Das ist noch so gegangen, mit Ach und Krach und viel Hustenzuckerlein und mit den ganzen Lutschdinger da. Aber dann noch letzten Sonntag, da habe ich geklungen, als wie ein Großvater in Altersheim, kann ich sagen. Also das ist ein Krächzen gewesen und das habe ich gehabt auch so noch nie, gell? Und Montag auch, das stimmt, nichts. Wenn du reden willst, aber es kommt irgendwie so was Komisches aus, gell? Das war schon zart. Und da bin ich ein bisschen nervös, weil schon Montag, weil ja am Mittwoch der Auftritt im Rehgarten angesagt war. Und dann haben wir gesagt, die Ärztin hat gesagt, zwei Tage die Ruschen halten, Hans. Zwei Tage, nee, das hat sie nicht gesagt, sie hat gesagt, Hans, zwei Tage nicht sprechen. Das habe ich dann nicht ganz durchgezogen, aber zumindest haben wir einen Podcast dann gemacht. Einen Podcast haben wir nicht gemacht, so, weil doch beim Podcast musst du relativ viel reden und dann habe ich meine Stimme geschont und voilà, wie ihr seht, mit Erfolg. Aber es war jetzt Tag, gell? Ich bin jetzt seit zwei, drei Tagen bin ich wieder so, ja, mein Regat ist auch gut gegangen. Wirklich, auf Zugabe, aufs letzte Altzeile habe ich noch gemerkt, jetzt wird die Stimme, jetzt geht wieder da die Schranken zu. Und da habe ich noch geschafft. Aber jetzt danach war ich wurscht. Da habe ich mir gedacht, Regatten, das muss noch hinhauen. Und danach kannst du wieder zwei Tage einmal keine Stimme haben, weil dann bist du die Leute auch an. Nein, ich sehe, schade, weißt du oft nicht viel. Aber ja, was ist los gewesen? In zwei Wochen, jetzt ist ein bisschen was passiert. Ich habe letzte Woche auch schon ein bisschen was hergerichtet gehabt. Was wollte ich noch erzählen? Irgendwas war noch. Wettertechnisch wollte ich noch erklären. Ja, genau. Ich war ja, das kann man noch ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war ja gestern, also für euch am Sonntag, Almschicht, Schwenden. Eine Runde ein bisschen, was der so, Schwenden. Schwenden kennt man schon, Schwenden kennst du schon, gell. Das Problem ist ja, du hast eine Alm und die ist ja beim Zuwachsen. Wenn du nichts tust, da ist in einem, ich sehe, klingt oft komisch, aber ein Problem sind bei uns die Fichten. Die Lärchen, die kommen durch Selbstanflug relativ da gut daher. Überhaupt so bis 1900 Meter, kannst du sagen, 2000 Meter, da machen die Lärchen oft ein Problem, weil sie die Weidefläche zuwachsen. Und wenn du da nichts tust, dann wächst da die Weidefläche zu. Natürlich, auf der einen Seite Lärchen super, im Wald haben wir sie lieb. Perfekt, Tiefwurzler, fast nicht anfällig gegen Borkenkäfer, ja, aber auf der Alm sind sie ein Problem, weil sie relativ gut schnell zuwachsen, schnell die Almwiesen zuwachsen. Und wie gesagt, da musst du einfach da dahinter sein, musst mit der Zwicke schön die Lärchen abzwicken und dann Haufele machen und da sind der Papierkelle nach gewesen und klingt jetzt natürlich für den Naturbiologen ein bisschen komisch, aber ist wichtig, weil wir ein gutes Gräschen, Kräuterchen für die Tiere haben wollen, damit sie im Sommer schön dick und fett werden auf der Alm, wenn wir es im Herbst dann wieder nach Hause holen. Song Contest war ja letzte Woche, ha? Na, aber, ja, ein Team am Damm gewesen, ein Pistol-Debatt, ha? Persönlich habe ich es mir, ich habe ein bisschen reingeschaut, gell? Ich habe gesehen, Halbfinale war mir eins, gell? Wo ich halt mitgekriegt habe, wo du zuschaust, gell? Social Media, man hat sich ein bisschen international, sag mal so, ich würde es nicht so lustig gemacht, aber es haben viele gejammert, habe ich gehört. Die Hotellerie in Wien hat gejammert, weil sie doch nicht das Bombengeschäft gemacht haben, wie sie gedacht haben. Wobei, man muss jetzt fairerweise so sagen, gell? Wenn du heute der Budi um 300 Euro vermieten willst, den einmal 150 wert ist, der einmal auch nicht wert ist. Und bei Song Contest, wenn man so schaut, es kommen jetzt nicht zu so diese beduchten Menschen. Ja, die nehmen dann so eine Airbnb-Bude oder sonst irgendwas oder Studenten-WG oder kuscheln sonst irgendwo auf einer Couch. Haben sie sich ein bisschen verkalkuliert. Und man muss jetzt ganz fairerweise sagen, in der Stadt habe ich genau 10.000, 15.000 Leute, da Zuschauer waren. Da hast du draußen ein bisschen an die Leute. Ich glaube nicht, dass da jetzt die bei einem Fußballmatch da weniger los ist, ne? Und vor allem Wien ist da auch schon erfahren im Umgang mit Großereignissen. Und ich glaube, da haben sie gemeint, jetzt machen sie das große Gut, aber Ja, ich würde jetzt sagen, außer Spiel ist nichts gewesen, gell, weil es ist eh viel gewesen. Ich habe gehört, gell, von ein paar Techniker, was man so gemunkelt hat, die haben ja zwei Monate vorher diese Stadthalle schon mehr oder weniger umgesperrt und da alles aufgebaut, das war Murz, der technische Aufwand. Ein bisschen was gerade schon gekostet haben, gell, wenn du zwei Monate einmal die Stadthalle, ich schätze einmal, das musst du schon die Miete zahlen. Technik, ja. Wird schon, wo jetzt ist ein bisschen zu entspannen in Zukunft wieder. Also wie gesagt, also die Hotellerie hat gejammert, nicht das Geschäft. Die Pro-Palästinenser-Fans haben gejammert, weil ich Israel mitgemacht habe. Das haben ja einige Länder haben nicht mitgenommen, weil nicht. Hey, die Kugel hat der Weg gehabt. Ja, ich komme eh gleich runter, die Viecher unten. Da waren voller Hai, aber sie wollten Silo, gell? Auf jeden Fall ist die Pro-Palästinenser-Fans haben gejammert, weil Israel teilgenommen hat. Und sie hätten da aber gern gehabt, dass Israel ausgeschlossen wird. Deswegen hat ja Spanien und was weiß ich, wer nicht am Eurovision Contest teilgenommen. Finde ich auch interessant, gell? Da habe ich gelesen, das hat ja in Wien so Cafés gegeben, die jedes Café hat, oder viele Cafés haben da so quasi, waren so Stützpunkt für die Länder. Es hat ein Kaffeehaus gegeben, wo die Bulgarien-Fans zu Hause waren oder halt beheimatet oder die Rumänien-Fans und die Iren und nein, Iren war, glaube ich, waren da. Aber ist wurscht. Viele Länder und ein Café hat dann, beziehungsweise es war da gar kein, es hat sich niemand gemeldet, um quasi Host für Israel zu sein. Und da hat sich ein Lokal gemeldet, die haben einen Polizeischutz gebraucht und die Polizei hat dann dem Lokal den Polizeischutz verrechnet, weil wir auch nicht wussten, gell, dass das Lokal selber zahlen muss, aber bitte, hätten wir vielleicht anders lösen können. Wer hat noch gejammert? Nein, der UEFA hat natürlich gejammert, weil ein Haufen gekostet hat das Ganze. Jetzt werden sie in Zukunft bei der UEFA die nächsten Jahre nur Brot und Wasser trinken, bis auf die Führungskräfte, aber halt die unteren Ebene werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen im Sparkurs mitmachen müssen. Und viele haben ja auch gejammert, ja, international bezüglich Moderatoren. Oder Moderatoren. Ich habe mir zuerst auch gedacht, gell, Moderatoren haben es die Fiona, der von Swarovski war, die Tochter der von ihm, ganz Swarovski. Muss jetzt in hinten los. Ich habe den nicht gekannt, aber ich schaue, die ist irgendwo beim deutschen Dancing Linksbums, diese Moderatorin, das hat der gepasst, du ist Englisch, du hat Englisch geredet, gell, dass man sagt, ja, das ist Englisch. Gell. Aber ihr Kollege, der Ostrowski, ist eher bekannt dafür, dass er eher experimentellen Humor zum Besten gibt. Haben wir zuerst schon gedacht, okay, was wird denn das jetzt sein? Wieso ist der da dabei? Kursen hat es, weil er Französisch kann. Ich habe mal ein paar Jahre da oben einen Holter gehabt, einen Sänger, der war aus Frankreich, der hat auch Französisch kennen. Hätten sie gescheit reingeholt, glaube ich. Ich weiß nicht. Haben sie beim ersten Halbfinale haben sie es alliert. Weil ich will jetzt nicht da jetzt noch ummeckern, gell? Was redet der von Schlatzing da zum Thema Hochkultur? Aber da haben sie mal so alliert gehabt, Austria versus Australia. Hat mich sehr erinnert an das letztjährige Lied Made in Switzerland, wo du das wirklich mit Pfiff gemacht worden ist und einen lustigen Text dazu und da haben sie gedacht, das kennen sie auch. Aber kopiert oder aufgehört, bis halt nur Gulasch gut, hat mein Urstrumpf-Tante immer gesagt. Gell. Und dann haben sie, was war noch? Kleidungsstil war natürlich der Ostrowski jetzt schon. Gell. Jetzt beim Finale, ich habe mir kurz reingeschaut, die ersten Lieder mit Pyjama ist er gekommen. Gell. Und der Ostrowski, das hat international ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da hat zum Beispiel, er hat da geschrieben, mein Österreich ist natürlich gelobt worden, aber die internationale Presse hat das ein bisschen anders aufgefasst. Hat ein deutsches Medium hat dann geschrieben, Michael Ostrowski trägt ein funkelndes, lilafarbenes Outfit, bestehend aus locker sitzender Hose und einer Oversize-Jacke. Eine lange goldene Kette hängt über seinen tiefen Ausschnitt. Ja, Matthias, geht auch. Der schaut ein bisschen so aus wie einer, der in einem Nachtlokal locker leger nicht der Besitzer ist, sondern so der... Die linke Hand vom Chef, gell, so hat's ein bisschen gewirkt, gell, eher schon, ne? Anders als vorherige Moderatoren setzt er nicht auf einen Smoking. In den sozialen Netzwerken ist Ostrowski in der internationalen Fangemeinde direkt Thema. Oh nein, heute gibt es noch eine Zaubershow. Und wenn du vor deinem Judo-Kampf noch schnell den ESC moderieren musst, schreiben etwa Zuschauer mit einem sarkastischen Unterton. Warum sieht das Outfit von dem Moderator so billig aus, fragt sich ein anderer. Habe ich mich auch gefragt, ja. Und noch ein Vergleich wird gemacht. Warum ist der österreichische Moderator in dieser Art von Pyjama gekleidet? Wir werden es wohl nie erfahren, aber das muss schon irgendwann tief im Hintergrund gehabt haben, gell? Du, kommen wir mit so Weltthema. Kommen wir mit zu wichtigen internationalen Themen, die wollte die Welt bewegen. Ah ja, gut, wenn wir jetzt eine schöne Song Contest anreißen, müssen wir sagen, Bulgarien hat gewonnen. Warum auch immer, gell? Aber man muss jetzt ganz ehrlich einmal sagen, Song Contest. Das ist immer belächelt worden bei uns. Gell? Es ist jetzt erst in den letzten Jahren ist es hip geworden, Song Contest Fan zu sein, aber ich weiß nicht, vor 20 Jahren, wir haben ja da hat es ja, eher Verarschungen gegeben zum Song Contest. Gell? Aber heute, wenn es den Song Contest verarscht, ist das eher nicht so. Aber cool ist es dann wieder geworden mit Alf Boyer, einmal Sechster geworden ist, gell? Mit der St. Kasperliert. Das hat eine gepasst. Wie gesagt, Bulgarien gewonnen, Österreich hervorragender Vorletzter. Der Sänger hat es gefeiert. Er war sehr zufrieden mit seinem Ergebnis. Ja, gut, der hätte der Letzte werden können, gell? Muss da fairerweise sagen. Also von dem her großer Erfolg und Hauptsache, wir brauchen das nächste nicht mehr ausrichten. Deutscher Tourist erhält Entschädigung wegen besetzter Liege. Wie gesagt, wir kommen jetzt zu den wichtigen Themen, die die Welt beherrschen. Der Mann bekam eine Entschädigung von mehr als 900 Euro, nachdem er keinen Liegestuhl ergattern konnte, weil andere mit dem Handtuch schneller waren. Oftmals als deutsche Unsitte wahrgenommen, hat just ein deutscher Tourist, der 2024 mit seiner Familie in Griechenland Urlaub machte, beim täglichen Kampf um den Liegestuhl den Kürzeren gezogen. Und das, obwohl er Tag für Tag um 6 Uhr aufgestanden sei und 20 Minuten damit verbracht habe, einen Liegestuhl zu suchen. Deppert muss er mal sein. Falls der Urlaub nach Griechenland, All-Inclusive-Party, wahrscheinlich auf Nacht noch einmal der Wampen voll geschwemmt mit 5 Kilo Fleisch und Nudeln und was weiß ich. Und dann musst du um 6 Uhr, musst wahrscheinlich um 5:30 schon deinen Kadaver aus dem Bett auserwirken und dann gehst du Liegestuhl suchen. Dann ist um 6 Uhr kein Liegestuhl mehr frei, weil schon andere auch vor dir da. Ich meine, was ist denn das für ein Urlaub, was die Kollegen da machen? Ich meine, das ist doch kein Urlaub. Einen richtigen Urlaub machst, wenn du um 6 Uhr liegen gehst. Ja, aber bitte, jedem das seine. Davon war der Mann so frustriert, dass er gegen seinen Reiseveranstalter vor Gericht zog. Mit Erfolg. Die Richter eines Landesgerichts in Hannover entschieden heuer zu seinen Gunsten und erklärten, die vierköpfige Familie habe Anspruch auf eine höhere Rückerstattung für ihre Pauschalreise, da diese mangelhaft gewesen sei. Der Mann hatte ursprünglich 7.186 Euro bezahlt. Was für ein Wochen, 7 Flecker, wo sind der bester Deppert. Das ist natürlich bitter, gell? 7.000 Euro zahlt und dann kannst du auf die Wurstbetonplatten liegen. Gell? Also natürlich bin ich auch sauer. Wie gesagt, hat er gezahlt, um mit seiner Frau und seinen beiden Kindern eine Pauschalreise nach Kos zu unternehmen. Ja, in Griechenland gibt es zwar Naturgewalten, die Feuer in den Wäldern und die deutschen Touristen mit den Badetüchern. 2 Euro Paketabgabe. Da hat natürlich die österreichische Regierung jetzt wieder mal ganz was Tolles gemacht, weil, wie wir wissen, ich glaube, das kommt erst. Gell? Sie haben ja eine Senkung der Mehrwertsteuer auf besondere Lebensmittel beschlossen von 10% auf 5%, irgend sowas. Wie wissen wir es eh schon nicht mehr? Ich glaube, auf 5%. Für die gewisse lebenswichtige Lebensmittel. Dann haben sie gesagt, ja, das müssen wir jetzt aber irgendwie gegenfinanzieren. Gell? Wir müssen ja das, was wir dem Staatsbürger in die eine Tasche hineinlegen. Das müssen wir aus einer anderen Tasche wieder herausnehmen, haben sie mal überlegt. Zuerst haben sie eh schon gedacht, dass sie was haben sie da mit Vergegenfinanzierung probiert? Das ist dann auch gleich mal flach gefallen worden. Auf jeden Fall haben sie jetzt ganz was Tolles. Und zwar haben sie jetzt beschlossen, pro Paket, was du bestellt kriegst, pro Paket, Paketauslieferung, eine Pauschale von 2 Euro. Also das heißt, du bestellst jetzt einen von der deutschen Sportmarke eine Tennissocken um 3,99 Euro. Und du hast vielleicht das Glück, dass der Versand frei ist, dann zahlst du noch 2 Euro dazu wegen dem Paket. Auf jeden Fall, rund 280 Millionen Euro jährlich soll die umstrittene Paketabgabe dem Bund und den Ländern bringen. Der ursprüngliche Plan, nur für Sendungen aus Drittstaaten eine Paketabgabe einzuführen, ließ sich rechtlich nicht umsetzen, berichtet unter anderem die Zeit im Bild. Daher werden ab Ende September 2 Euro pro Sendung für inländische Paketzustellungen fällig, wenn Unternehmen Pakete an Endverbraucher senden. Allerdings sieht der Gesetzesentwurf einige Ausnahmen vor. So gilt die Abgabe nur für Geschäfte mit Endkunden. Business-to-Business-Online-Shops sind davon also nicht betroffen, was einmal das ist. Hauptsache, wir müssen es zahlen. Die Regelung gilt zudem nur für Unternehmen im Versandhandel mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Neben den großen Plattformen wie Temo und Shein sind damit auch die heimischen Versandhändler wie die Otto Austria Group und Electronic4U betroffen. Ich schätze mal Mediamarkt an, wie sie alle heißen. Aber auch österreichische Unternehmen, die den Umsatzgrenze nicht erreichen, aber ihre Produkte über große Plattformen und Marktplätze anbieten, müssen die Paketabgabe bezahlen. Es gibt ja einige, die was über Amazon handeln. Ja, man schimpft immer über Amazon, ich weiß eh. Aber es gibt ja auch so sogenannte Einzelbetriebe, Einzelunternehmen, die ihre Produkte über diesen ganzen Amazon-Account, da sind die auch betroffen und müssen das auch zahlen, beziehungsweise die müssen sie nicht zahlen. Du musst zahlen. Wenn du was bestellst, musst du die 2 Euro becken. Ne? Also wie gesagt, Amazon liefert morgen, der Staat kassiert schon heute. Bin mir nicht sicher, ob sie das bis zum Ende gedacht haben. Ich weiß schon, gell, man sagt immer, man muss den Einzelhandel und die Geschäfte schützen. Aber es ist halt die Entwicklung. Gell? Ich schätze mal, dass es schon jeder von uns bestellt, regelmäßig was, ne, hier und da. Weil, keine Ahnung, oft, ich sehe es bei mir, gell, oft ist das, was ich will, im Geschäft nicht zu kriegen. Manchmal denkst du, bei der Freundlichkeit, wie du jetzt beraten worden bist, musst du jetzt auch nicht dein Geld draußen lassen. Aber vor allem bei der Jugend sehe ich es einfach. Gell, die Young Generation, der läuft jetzt nicht dazu, seine New Yorker und was weiß ich, wie sie alle heißen, der weiß genau, wo es ihm gefällt, wo es auch haben will, und das bestellt er halt noch nicht. Und die Jungen dürfen es halt noch wieder zahlen, hauptsächlich, und mich halt auch. Ja, heikles Thema. Ich bin ja zum Thema Kunst jetzt einmal befragt worden. Und zwar ist gesagt worden, Hans, wie Venedig, Biennale, da unten, da, Venedig, haben sie da die Kunstausstellung. Und da ist ja Österreich, eine Frau, Florentina Holzinger, der ist da geschickt worden. Sagen wir mal so, das ist schon sehr experimentell gewesen. Sie hat sich da bei einer Glocke da anhängen lassen, und hat da geglockt. Das ist, wie sagt man da, Aktionskünstlerin halt, ne? Und was ich dazu sage, ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, Florentina Holzinger überzeugt mit Wasserkraft, schreibt sogar die Krone. Die Performance-Künstlerin und ihre Schwestern verwandeln den österreichischen Pavillon in Venedig in einen Tempel der Reinigung und ein Sinnbild des Kollaps samt Urintank. Ich will jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil ich jetzt kein ausgewiesener Kunstexperte bin. Du, wird schon seinen Sinn haben. Ja, ist auch Kunst, ja. Ich tue mir halt schwer, gell, wenn du hörst, Produktionskosten von 600.000 Euro hat quasi der Staat dafür aufgewendet, also Österreich. Und da tue ich mir halt schwer, gell, wenn du dann hörst, für das haben wir 600.000 Euro übrig. Und die denken dann oft, gell, jetzt bist du am Land. Ja, ich bin oft am Land, ich spiele bei Gemeinden, bei kleinen. Und die Gemeinden müssen so viel sparen. Und das ist ja auch, in meinem Fall ist es oft, gell, entweder werde ich von Veranstaltern veranstaltet, die Seele mieten, irgendwo in einer Stadt, in einer Gemeinde oder von Vereinen. Und auch manchmal von Gemeinden. Und bei den Gemeinden ist mir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt worden, sie tun sich schwer. Sie können das jetzt oft nicht mehr veranstalten, weil sie haben kein Budget mehr. Sie müssen extrem sparen. Die haben Vorgaben. Da ist zum Beispiel, die müssen alles einrechnen. Wenn du jetzt zum Beispiel spielen müsstest in der Gemeinde, so und so, dann wird da quasi ein Budget erstellt von der Gemeinde. Da sagen sie, okay, der Gemeindearbeiter, der muss jetzt an 3 Stunden plakatieren gehen. 3 × 50 Euro müssen sie dann quasi ins Budget reintun. Dann brauchst du im Zuge dessen, werden dann Telefonreservierungen entgegengenommen und da und da und da und Pressearbeit und da mit so und so vielen Stunden aufbauen. Das wird dann immer 1 zu 1 so eingerechnet. Dann musst du am Abend, wenn die Veranstaltung ist, muss man das auch wieder einrechnen. Wenn du eine Gemeindearbeiter da sein, das musst du auch ins Budget einrechnen. Dann zum Schluss haben sie dann Kosten von 2.000 Euro, die eigentlich in dem Sinne ja nicht zum Zahlen sind, aber es ist eine fiktive Summe. Aber sie sagen dann, geht sich dann hinten und vorne nicht aus, dass wir das veranstalten können. Wir müssen auch die Saalmiete dann auch noch einrechnen, das ist ja eigentlich eh für den Zoll, was sie haben. Ja, wie auch immer. Es ist kein Geld da für solche Veranstaltungen, dass man Kultur aufs Land bringt. Finde ich schade, ja, dass man den Menschen am Land dass man da kein Geld übrig hat, aber wenn die High Society nach Venedig zuschauen geht, wie Damen Aktionskunst machen, haben wir 600.000 Euro übrig. Ich sage nichts, wenn es sich selber finanziert, gell, aber ja, passt schon. Wenn wir schon bei der Kunst sein, also bin ich schon bei Seite 3. Gruselbilder machen Kinder zu Vegetariern. Ein anschaulicher Sachunterricht mit kritischer Auseinandersetzung zur Tierhaltung in Österreich. Das war der Plan, als der Verein in Tierfabriken in der Volksschule Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn zu Gast war. Doch der rund 1,5 Stunden lange Vortrag hat für gehörigen Wirbel gesorgt. Neben Fotos blutverschmierter Tiere sei ihnen laut Eltern auch vermittelt worden, dass der Fleischkonsum in Österreich viel zu hoch sei und jene, die Fleisch essen, schuld seien, dass Tiere leiden müssen. Die Darstellung war sehr überspitzt. Einige Kinder essen bis heute kein Fleisch mehr. Der VGD weist die Vorwürfe zurück. Im Mittelpunkt der Workshops stünden zwar die Tiere und deren Bedürfnisse. Der Inhalt werde aber altersgerecht vermittelt. Es wurden bei solchen Vorträgen die gesetzlichen Mindeststandards der konventionellen Tierhaltung besprochen und gegebenenfalls Bildmaterial dazu gezeigt werden. Dass allein das Wissen um die vorherrschenden Alterungsbedingungen emotionale Reaktionen hervorruft, kann nicht ausgeschlossen werden, so der VGD. Ja, man, über Landwirtschaft reden ist ja schön gut, gell, aber man könnte auch einmal sagen, wie viel Arbeit und Herzblut hinter seinem Bauernhof steckt. Ja. Aber das würde der VGT, glaube ich, nicht. Ich meine, ich habe den einmal gelesen, gell. Diese VGD war beleidigt, wie sie sagen, sie machen, glaube ich, seit 30 Jahren gehen die in Schulen rein. Habe ich richtig gehört? Ich glaube, pro Jahr gehen sie in 300 Schulen rein. Ich frage mich immer, wer lädt den VGD bitte in eine Schule rein? Ich meine, ganz ehrlich, liebe Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht ladet ihr mal echt die Bauern ein. Ja. Ja, ich weiß schon, wir haben in der Landwirtschaft auch Themen, wo wir sagen, da und da läuft es nicht gut, aber ausgerechnet den VGD einladen, der dann die Kinder aufklärt, wie es sein sollte, und nachher, wir wissen eh, welche Pille der VGD zahlt. Ladet die Bauern ein. Ja. Ladet die ein, die sollen einmal die Bilder zeigen von der Landwirtschaft, wie sie machen, von der Almwirtschaft. Ja, ladet die, ja, geht's mit den Kindern auf die Bauernhöfe selber. Es gibt genug Bauernhöfe, die Schulen und Kindergärten gerne aufnehmen, ein bisschen Führungen machen. Da würden die Kinder wahrscheinlich mehr lernen. Man könnte auch den Kindern dann Bilder von den Gemüseplantagen in Spanien erzeigen, ja. Oder die Mitarbeiter, die teilweise nicht angemeldet sind, unter prekären Bedingungen arbeiten müssen. Zeig's die Bilder, zeig's her. Wieder unten der Wasserverbrauch, ja, wo die Leute in die Ortschaften nehmen kein Wasser mehr zum Saufen haben, weil alles da in die Tomaten reingebuchtet wird. Ja. Sag's das, vielleicht können die Kinder noch zum Gemüse essen. Dann essen sie nur mehr Chips. Und dann geht auch nicht, musst du das herrüpfen. Ne? Ich weiß auch nicht, ich warte leider, dass der nächste Workshop von der Wirtschaftskammer ist, ja, mit Gruselbildern von leeren Sparbüchern, damit die Kinder nicht selbstständig werden. Ich keine Ahnung, was da oft der Sinn dahinter ist. Das nächste Thema, das ist also ein Thema. Bist du deppert? Arabische Königsfamilie erhielt EU-Agrargelder in Millionenhöhe. Die Herrscherfamilie aus Abu Dhabi, das ist übrigens so wie Zacksachen, gell? Jährlich sind die, jetzt letztes Jahr sind die Hinrichtungen angestiegen wieder einmal, weltweit. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, da werden Leute hingerichtet. Muss immer darauf denken, wenn ihr in so schöne Länder Urlaub fahrt, gell? Auf jeden Fall, die Herrscherfamilie aus Abu Dhabi erhält legal Millionen an EU-Agrarsubventionen. Legal, wie gesagt. Weil die GAP-Förderung an bewirtschaftete Flächen in der EU gebunden ist, unabhängig davon, wem die Betriebe letztlich gehören. Der Volksmund sagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das Sprichwort könnte einem in den Sinn kommen. Besieht man die Recherche des Guardian, der Klimaorganisation des MOG, El Diario und GV Media. Die haben vermeldet, dass die Al-Nayan-Familie, oder Al-Najan wahrscheinlich spricht man das aus Abu Dhabi, also die Familie von Vereinigten Arabischen Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, Millionen an EU-Agrargeldern bekommt. Das ist natürlich alles legal, auch wenn es viele Landwirte sauer aufstößen wird. Also mir stößt es extrem sauer auf. Also mir stößt nicht nur sauer auf, sondern wirklich scharf stößt man das auf. Die Al-Nayans gelten mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 320 Milliarden Dollar als zweitreichste Familie der Welt. Das Geld stammt vorwiegend aus den Öleinnahmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Übrigens, da gibt's auf Arte eine gute Doku zum Thema Geschichte von Öl. Das ist wirklich interessant. Das geht hinter, was der da 1860, wo sie in Amerika drüben, in Pennsylvania, die ersten Ölquellen gefunden haben. Und da sind sie draufgekommen in Amerika. Schauen wir mal, wo es anders wo zugeht. Und wie es da unten in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten dann zugegangen ist. Oder auch Irak, Iran. Spannend. Auf jeden Fall, diese Königsfamilien, die profitieren sehr von Öl. Das werden ihnen immer schön teuer abkaufen. Sehr lustig. Gell? Wir geben denen viel Sprit, dieses Geld habe, und den nehmen das Geld und kaufen uns die Agrarförder unter der Nase weg. Gell? Laut den Informationen gingen zwischen 2019 und 2024 mehr als 71 Millionen Euro an die von der Familie kontrollierten Tochtergesellschaft. 71 Millionen Euro Agrarförderungen. An die Tochtergesellschaft und den Abu Dhabi Staatsfonds ADQ. Die Summe verteilt sich auf 110 Zahlungen für Betriebe bzw. Beteiligungen in Rumänien, Spanien und Italien. Der größte Fall bekannt ist Agricost in Rumänien. Der Betrieb bewirtschaftet rund 750.000 Hektar. 750.000 Hektar in Rumänien. Rumänien, Bettelarme Leute. Durchschnittseinkommen von 400 bis 600 Euro. Und dann kommen die Scheichs und schnappen seinen 57.000 Hektar mal weg. Der gilt als größter Einzelbetrieb der EU und erhält allein 2024 10,5 Millionen Euro Direktzahlungen. 10,5. Ich merke, der Bürger, die Bauern, wenn nur mal umschimpft, wenn sie ein paar Tausend allein kriegen, das eh dann wieder irgendwo in die Sozialversicherung und in Wiesen und in den Struckhof reingeht und die schnappen sich 10,5 Millionen Euro. Denen wirft nie einer die Agrarzahlungen vor. Dazu kommen spanische Aldahara-Gesellschaften mit mehr als 8.000 Hektar und mehr als 5 Millionen Euro GAP-Geldern von 2015 bis 2024. In Italien wurden nach der Übernahme von Unifruti durch die ADQ mindestens 186.000 Euro GAP-Zahlungen an dortige landwirtschaftliche Betriebe identifiziert. Das ist ja schon fast wieder günstig. Ja? Die EU zahlt rechtlich nicht an Landbesitzer im Ausland als eigene Kategorie, sondern überwiegend an Antragsteller mit bewirtschafteten Hektaren in der EU. Naja, sie müssen aber auch nicht beantragen, gell? Muss man fairerweise sagen. Gell? Moralisch gesehen könnten die Herrschaften aus Saudi-Arabien auch sagen, wir sind eh schon so reich, wir brauchen das Geld nicht. Könnten sie, tun sie aber nicht. Aber uns geht der Satellit drüber. Da weiß die EU ganz genau, ob ich jetzt da meine Diversitätsfläche eh jetzt 9 Wochen nicht bewirtschaftet, weil da machen sie alle paar Tage, machen sie da Fotolein, schauen alles ganz genau, ob du da genau deine Vierteln bewirtschaftet, ob da ist grün und da nicht zu früh machst. Alles haben sie detailliert aufgelistet. Da wissen die Ohrmarken von den Viechern auf der Alm, ob das wohl alles passt. Die wissen innerhalb, wenn ich 7 Tage spät meine Kur möchte, dann blinkt es bei mir schon. Aber da weiß man nicht, wie viel da geht aus. Nein. Die GAP-Zahlungen gehen an begünstigte bzw. aktive Bewirtschafter auf EU-Flächen und die veröffentlichten Daten enthalten zwar den Namen, Sitz, Wohnort, Mutterunternehmen und Zahlungsbeträge. Aber sie erfassen nicht systematisch die Eigentümernationalität oder den Wohnsitz der Grundeigentümer. Nein, man kann ja nicht alles, gell? So genau kann man nicht sein, dass man sowas, nein. Eine Studie für das Europäische Parlament nannte beispielsweise für Rumänien bis zu 10% der Agrarflächen im Eigentum von Nicht-EU-Investoren. Das muss man sich mal vorstellen. Rumänien eh nicht unbedingt auf dem reichsten Standard. Dann also kommen 10% Ausländer daher und schnappen sich in die schönen, die besten Agrar. Ja, da ist halt wirklich mit ein paar Leute geredet, die haben da unten Böden, da scheißt du dich an. Gell. Da geht's 2 Meter Kerzengrad, die schönste rote Erden. Fruchtbar bis zum geht nicht mehr. Dann kommen die und schnappen alles weg. 10% der Agrarfläche sind eigentlich davon nicht. Und weitere 20-30% unter Kontrolle von EU-Investoren. Also das sind noch einmal, da kannst du dann sagen, 40%, ich meine, es gibt ja bei uns auch, da gibt es ja den voll berühmten Kärntner, der dann, ich weiß nicht, sitzt der noch, aber jedenfalls, der hat dann auch so Anteile gehabt in Rumänien drüben in der Landwirtschaft. In Timis etwa wurden etwa 150.000 Hektar von italienisch kontrollierten Gesellschaften bewirtschaftet. So sichern sich die Emirate Zugriffe auf Lebensmittel. Hintergrund des Engagements der arabischen Herrscher ist nicht ein zusätzliches neues Geschäftsfeld. Falls das Öl mal ausgeht, nicht sicher ist es auch. Es ist vielmehr die Sorge um die eigene Versorgungssicherheit. Nicht zuletzt der Iran-Krieg zeigt, wie gefährdet die Ernährung insbesondere in den Golfstaaten ist. Kein Wunder, dass sich das Land wegen Wüste, Wasserknappheit und hoher Importabhängigkeit dauerhaft Zugriff auf Lebensmittel sichern will. Das klingt jetzt schon fast wieder entschuldigend. Offiziell zielt die nationale Food Security Strategie 2051 darauf, die Vereinigten Arabischen Emirate bis 2051 zur Nummer 1 im Global Food Security Index zu machen. Lokale Produktion mit moderner Technologie zu stärken, Importquellen zu diversifizieren, internationale Partnerschaften aufzubauen, Ernährungspolitik zu verbessern und Lebensmittelverschwendung zu senken. Die Strategie hat dabei 5 praktische Säulen: Hightech-Produktion im Inland, globale Beschaffung, Kontrolle von Lieferketten, Vorratssicherung bzw. Krisenresilienz und Investitionen in Agrarunternehmen im Ausland. Dass dabei EU-Agrargelder ins Land kommen, ist eher ein Nebeneffekt. Ja, Deutschland kann ich quasi sagen für dich. Gell? Also wenn ich um jeden Hektar kämpfe, oder wenn jeder Kleine um jeden Hektar kämpft, bekommt ein Mann mit 320 Milliarden Euro Vermögen Agrarförderung. Ja. Das ist ungefähr so, als der Bill Gates Heizkostenzuschuss beantragt. Ja. Und den auch noch kriegen, werden normalerweise jeder mit einem Menschenverstand sagen, der braucht das ja wirklich nicht. Aber anscheinend hast du in Brüssel wenig Leute mit Menschenverstand. Ja, wie gesagt, bei uns heißt es Agrarförderung. Bei den Scheichs heißt es Taschengeld. Ja. Das ist egal. Bin ich bei der Arme, weiß nicht. Mit dem Zaun ein Meter, der führt der Koppel 1 Meter weiter herschiebst oder sonst irgendwas und da bei der Frucht irgendwo bist, da haben sie die genau. Und der Scheich in hohem Balkan zusammengekauft, dann gibt es Millionen dafür. Geh mal da auf. Ja. Passend dazu, Getreidepreise stürzen ins Bodenlose. Landwirte entsetzt, neue Ernte zu Billigpreisen. Weizenpreise 20 Euro billiger als Maispreise. Das wird jetzt natürlich auch kurios. Die Weizenpreise stürzen am europäischen Terminmarkt heute regelrecht ab. Das war jetzt nicht heute, das war jetzt vor ein paar Tagen. Hauptgrund sind die heftig fallenden Ölpreise, die Preise für Getreide und Ölsaaten mit nach unten ziehen. Ein weiterer Grund für die fallenden Weizenpreise waren die Wettervorhersagen in den USA, die für diese Woche Niederschläge in den trockenen Weizenanbaugebieten der USA ankündigten. Heftig fallende Ölpreise, also sofort ich mich jetzt noch erinnern kann, ist der Ölpreis jetzt einmal heftig gestiegen, oder nicht? Wenn sie mir ein bisschen einen kleinen Rumpeler nach unten macht, dann sind diese heftig fallenden Preise wieder ein Grund, dass das auf den Weizenpreis sich auswirkt. Hey, hat irgendwer von euch jetzt bei der Tankstelle gemerkt, dass der Ölpreis fällt? Also ich nicht. Ja? Weil in den USA die Wettervorhersage Regen angesagt. Sollte nicht damit kriegen, die Wettervorhersage hat Regen angesagt. Könnt ihr mich verarschen? Ich komm's dir echt oft verarscht vor, oder? Ich weiß nicht. 20 Euro billiger als Maispreis. Trotz Kritik, darum hält Österreich an Zuchtviehexporten übers Mittelmeer fest. Das ist ja ein bisschen so ein kritisches Thema. Österreich hält trotz heftiger Kritik von Tierschutzorganisationen an Zuchtviehexporten über das Mittelmeer fest, da diese Exporte eine entscheidende wirtschaftliche Stütze für heimische Landwirte darstellen. Ja. Die Exporte generieren eine Wertschöpfung von rund 47 Millionen Euro jährlich. Hier sind die Hauptgründe für das Festhalten an diesen Transporten. Wirtschaftliche Notwendigkeit. Laut Rinderzucht Austria ermöglicht der Export bessere Preise, da der heimische Markt das große Angebot an Zuchtrindern nicht vollständig aufnehmen kann. Ich weiß nicht so recht. Da habe ich schon Videos gemacht, wo ich sage, ich bin eher dagegen, dass österreichische Tiere auf ein Schiff da Richtung Nahosten, Marokko und was der Teufel wohin noch landen. Algerien. Wichtig, Abnehmerländer, Hauptmarkt. Hauptmarkt für den Export über das Mittelmeer ist Algerien. Ja, das war ja vor 15 Jahren. Die haben ja so ein gefördertes Projekt im Land, weil sie eben da unten keine gescheiten Viecher haben. Kaufen sie da unten bei uns? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß schon, auf der einen Seite natürlich verstehe ich jetzt auch die Bauern, wenn sie sagen, ja, ich muss schauen, dass ich meine Zuchtrinder gut wegkriege. Es ist auf der einen Seite ein Geschäft, aber auf der anderen Seite geben wir den Ländern unser Know-how. Ja, weil eine Zucht von einer guten Milchkühe, das ist ja nicht, das schießt nicht von heute auf morgen daher. Das ist ja jahrzehntelange Entwicklung. Wir verschenken es einfach. Wir bauen uns da quasi eine Konkurrenz auf. Man sieht ja die Videos auch und die Fotos oft. Es geht auch oft in die Hosen, dann sind die Viecher hinten der Fall schief und wird damit die Viecher ausgezahlt und so. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Also laut Rinderzucht Austria erfolgt der Transport auf Schiffen mit eingestreuten Buchten, Selbsttränken und Heu. Die Reise nach Algerien dauert rund eine Woche. Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich, Export gehört schon auch dazu. Ohne Export geht's oft nicht. Ich selber bin ja dafür. Oder ich schaue, dass unsere Viecher im Land bleiben. Ich habe einmal mit dem Viehhändler mal geschimpft. Da habe ich, vor einigen Jahren habe ich meine Zwillinge gehabt. Einen Ochs und einen Kolben. Die von der Biwi, glaube ich, waren die. Und da habe ich dann gesehen, die sind dann in Italien in einem Mastbetrieb gelandet. Da habe ich dann mit den Viehhändlern auch geschimpft. Und seitdem haben wir irgendwann geschaut, dass wir, wenn ich Viecher verkauft habe zur Weitermast, dass die in Österreich bleiben. Ja, wobei Italien, gell? Italien kannst du noch sagen, geht noch, gell? Oder wenn es einmal nach Spanien geht oder sonst wo hin. Schwierig, schwierig. Aber es ist natürlich, gell? Es ist ja jetzt auch nicht nur der Getreidepreis, das habe ich jetzt gerade so aufgeschrieben und nicht genommen, aber der Rinderpreis fällt auch wieder. Das werden wir nächste Woche nochmal angehen. Das ist ein Thema, gell? Weil teilweise, um bis zu 1 Euro pro Kilo ist jetzt der Rinderpreis gefallen. Das ist ein großes Thema für die Stiermäster. Wer ein Stiermäster, der muss einen Einsteller kaufen. Das heißt, der kauft die Einsteller mit 7 bis 10 Monaten. Einsteller heißt, du wirst Stierkeulen. Entweder Fleckvieh oder die mit Charolie. Also am liebsten haben sie die Kreuzungsviecher. Du kaufst als Stiermäster die Einsteller. Die Einstellerpreise sind letztes Jahr und vor 2 Jahren extrem auch gestiegen. Die haben teilweise 1.700, 1.800 Euro für so eine Keule zahlen müssen. Oft sogar ein bisschen mehr. Und jetzt sinkt der Preis um 1 Euro. Jetzt hast du den Stiermäster, der vor 18 Monaten extrem investiert hat, ganz tief in die Taschen gegriffen hat, aber das war der Preis. Der hat damals damit gerechnet, dass der Rindfleischpreis so hoch bleibt. Jetzt will er die fertig gemästeten Stier verkaufen. Kriegt 1 Euro weniger. Kannst du ausrechnen. 200, 300 Euro pro Stier weniger. das geht auch üblich ins Geschäft. Wenn wir halt in einem so Stier müsst, bist mit 50 Stier, kannst du gratulieren, ja. Ja, kommen wir zum Fußball. Der LASK Meister war ja ein bisschen ein Schneckenrennen in die österreichische Fußballliga her, aber Didi Küpper hat das recht gut gemacht jetzt noch. Man muss sich gratulieren, gell, Küpper. Bin ja ein bisschen ein Fan von ihm. Letztes Jahr hat er beim WRC schon gute Arbeit geleistet. Und da hat er den LASK als Vorletzter übernommen. Und jetzt schon eigentlich souverän, da die meisten, ja souverän nicht, aber jetzt die letzten Runden waren ja schon souverän. WRC hat es Gott sei Dank auch geschafft. Ich bis dort Debatte mal vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, das wird sich nicht mehr ausgehen. Aber der Silberberger ist, glaube ich, ein Wunderwutzi. Der neue Trainer vom WRC, der hat jetzt ziemlich gut hergerichtet. Die Burschen. Es kann sogar nur sein, dass WRC international spielt. Das war ja wirklich lustig, wenn das passieren hat. Der WM-Kader für die Weltmeisterschaft von Österreich ist seit auch veröffentlicht worden. Man sind eh die üblichen dabei. Keine großartigen Überraschungen. Ein paar Kleinigkeiten, wo man denkt, muss das sein? Ja. Muss man einen Schöpf mitnehmen? Nichts gegen den Schöpf, aber das sind ein paar, die in der deutschen Bundesliga im Mittelfeld auch recht gute Leistungen bringen. Die sind jetzt daheim geblieben. Ob das erfreut, haben wir jetzt der Schöpf dabei, ich weiß nicht, oder Svobodakin von den italienischen Zweitligisten. Dafür ist dann der Baidu, der in Frankreich eigentlich gut spielt, nicht mitgenommen worden, oder der Trauner. Ja gut, der Trauner war jetzt ein bisschen verletzt, aber jetzt war ein Gabi der fit in der letzten Zeit. Es waren ein paar so, oder der Florisch, der gute Stürmer, der ist auch nicht mitgenommen worden. Aber im Großen und Ganzen, ja, wird schon passen. Was ich halt auf jeden Fall weiß, ich werde sicher keine Panini-Pickerlen kaufen, weil eigentlich habe ich das immer ganz gern gemacht. Aber das ist jetzt bei den letzten von EM zu WM immer teurer geworden. Vor allem heuer ist es sowieso Katastrophe, naja, mit den ganzen Mannschaften. Jetzt ist noch kurz, aber ich habe zum Beispiel von 86er Jahren noch das fixfertige Panini-Heftel da und von 82 auch. Die habe ich nicht selber gesammelt, die habe ich geschenkt gekriegt von einem meiner Cousins damals. Auf die bin ich heute noch stolz. Die Blattli heute noch regelmäßig durch. Ich habe schon 1986 ein bisschen mich da schon interessiert. 88 habe ich das erste Mal so ein bisschen gesammelt. 1990 habe ich schon in Italien unten aktiv ein bisschen gesammelt und da war ich schon immer begeistert dabei. Das war damals auch noch also ein bisschen so, hast du mir einen Taschengeld kaufen können. Gell? Das war so 60, 70 Groschen. Ja. Waren 6 Pickerlen drinnen. Oder 50 Groschen und 6 Pickerlen waren, glaube ich, drinnen. Das war noch okay, gell? Aber ich hätte dann gesehen, ein Backel, 1 Euro und ein, ich glaube, 5 Pickerlen drinnen. Und jedenfalls haben sie die Aussage geklappt. Was kostet das? Was kostet das die Fans, wenn man das Heftel diesmal vollkriegen will? Ja? Dieses Mal müssen Fans deutlich mehr Spielerbildchen zusammentragen als bei allen vorherigen Endrunden. Um das komplette Album mit seinen imposanten 112 Seiten zu füllen, sind 980 unterschiedliche Sticker nötig. Das ist ja das Problem. 980 Pickerlen. Problem ist, das fängt oft einmal gut an beim Sammeln, aber irgendwann kriegst du so einen Schleim, wenn du dann so einen Bock doppelt hast. Und du kaufst und kaufst und dann kaufst, dann hast du den anpacken auf jetzt mit Doppelte drinnen, dann hast du so eine Wurst da und dann musst du entweder tauschen gehen. Auf jeden Fall, da zugleich die Preise für die Tütchen gestiegen sind, wird die Sammelleidenschaft in diesem Sommer besonders kostspielig. Zieht man die 6 bereits beigelegten Sticker ab, braucht es also rechnerisch 772 weitere Tütchen, um das Album zu komplettieren. Die Kosten dafür liegen bei rund 1158 Euro oder knapp 1160 Euro inklusive Album. Ich hab's gescheiter Urlaub, als wie Panini-Heftel sammeln, gell? Darf ich mal sagen. Ich hab das ein gutes Schlusswort. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Vier, denke ich.